CF Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
Herzlich willkommen zum CF Podcast Genau mein Fall. An den Mikrofonen sind heute für Sie wieder Rechtsanwalt Reinhard Fischer. Hallo Reinhard.
Hallo Michel.
Und ich bin Michel Kaminski, Patentanwalt. Trotz der schon eigentlich so langsam anlaufenden Sommerpause haben wir, und mit wir meine ich dich, Reinhard, wieder einen Fall aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes für Sie aufbereitet. Sprich aus der Welt des Patentrechts, Markenrechts, Designrechts. Was es denn konkret wird, das sehen wir erst in ein paar Sekunden.
Dauert ein bisschen länger als ein paar Sekunden, okay. Das wissen.
Aber noch in dieser Folge erfahren wir,
was es geht. Auch relativ früh in dieser Folge.
Okay. Und ich bin gespannt, auf was ich mich hier wieder einlasse. Was muss ich tun, Reinhard? Ich sehe schon ein verdecktes Blatt, wie bei der Klausur vor mir liegen.
Genau, erst wenn ich sage, dann umdrehen. Ja. Ich will gar nicht zu viel vorher sagen, sondern tatsächlich, dass du den Papierstapel, den ich da bei dir hingelegt hast, einmal umdrehst, also einmal komplett umdrehst.
Ja.
Und du musst jetzt tatsächlich, es geht heute wieder sehr darum, wie etwas aussieht. Und da
wie gemacht für einen Podcast.
Wie gemacht für einen Podcast. Und deshalb musst du unsere Zuhörerinnen da mitnehmen und ihnen erstmal, ich würde sagen, wir gehen die Blätter nacheinander durch, kurz sagst, was du siehst und gerne, wenn du irgendwelche Assoziationen haben solltest schon, da vielleicht mal deine Gedanken zu äußerst. Das fände ich nämlich ganz interessant.
Ja, also ich sehe auf dem Blatt verschiedene Ansichten einer Hose. Mhm. Und scheint es eine Jogging-Trainingshose zu sein.
Genau.
Und die ist jetzt hier in den zwei Ansichten dunkelblau mit weißen Streifen rechts am Bein entlang an der Naht. Zwei weiße Streifen, die nebeneinander herlaufen. So sieht es zumindest aus. In dieser näheren Ansicht ist die Hose schwarz, hat aber auch diese zwei weißen.
Ja, ich glaube, das Streifen. Ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie.
Achso, okay. Oder wie auch immer, ja. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, dass das relevante Designelement von der Hose sind diese zwei weißen Streifen, die rechts und links an den Seiten das Bein runterlaufen.
Mhm. Dann kannst du gerne das nächste Blatt, das ist nämlich eigentlich die gleiche Hose in grün sozusagen.
Genau, die Hose mit grünen Streifen, aber in weiß. Genau, und die, ist eigentlich, aber ansonsten glaube ich identisch, ne?
Oder? Genau, ich glaube das gleiche Modell. Und die nächste Seite kannst du jetzt auch noch dazu nehmen.
Da haben wir das gleiche in blau, sprich wir haben eine etwas hell- oder mittelblaue Hose und hellblaue oder leuchtend blaue Streifen dann in diesem Fall. Die das Bein runterlaufen und die, genau.
So, und jetzt hast du schon irgendeine Assoziation, eine Idee, worum es vielleicht gehen könnte? Sonst machen wir weiter. Also nur, falls du schon eine Idee hättest.
Also es könnte natürlich sein, dass es hier Markenschutz eventuell gibt für diese Streifen, diese Farbkombination oder diesen Ort. Es gibt ja so Marken, die entweder die Farbkombis schützen oder die spezielle Position an Kleidungsstücken, an denen was angebracht ist, dass dafür vielleicht irgendwie Schutz besteht. Vielleicht Designschutz, glaube ich, vielleicht eher nicht, aber ich würde jetzt eher an Markenrecht denken. Aber,
Und eine Vorstellung, wem dann die Marke gehören könnte? Oder
ist, also bei Sportbekleidung geht man ja so die Klassiker durch. Bei Streifen denkt man natürlich schnell an Adidas. Die haben die drei Streifen, meine ich. Das wären so meine Assoziationen.
Schon interessant. Dann mach jetzt mal.
Weil der Swoosh ist es nicht und die Katze ist es nicht und der Swoosh ist es auch nicht von Nike.
Ja.
Deswegen am ehesten vielleicht irgendwas in die Richtung, ja.
Okay, jetzt haben wir das ist jetzt tatsächlich ein Hosenmodell mit zwei an der Längsnaht der Hose entlanglaufenden Streifen in verschiedenen Farbkombinationen, genau. Jetzt können wir gerne die nächste Seite nehmen. Jetzt kommt ein etwas anderes Modell, was du gerne auch beschreiben darfst.
Genau, da haben wir aber auch eine Trainingshose, würde ich sagen. In dem Fall laufen dann aber, also in weiß in dem Fall, laufen aber an der Naht entlang drei Streifen, und zwar außen zwei blaue und in der Mitte ein roter Streifen. Genau, also man hat blau, rot, blau als Streifenkombination, die außen auf beiden Seiten das Bein runterläuft.
Ja.
Und ja, ich meine, es ist auch eine klassische Farbkombination, ne?
Genau, genau. Und was, wenn du jetzt deine Assoziation von eben nochmal überprüfst, dann?
Also durch die unterschiedlichen Farben entsteht jetzt ein bisschen anderer Eindruck, würde ich sagen. Jetzt sind es zwar drei Streifen,
ja,
aber durch diese unterschiedlichen Farben hat das natürlich so ein bisschen, also erinnert natürlich irgendwie an die Frankreich-Farbenkombination, sowas in der Richtung. Ne? Mhm. Es sind jetzt ja nicht mehr drei gleichfarbige Streifen, sind so ein bisschen, machen ein bisschen anderen Eindruck.
Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt noch die letzte Abbildung. Ja. Genau, dann hast du zwar noch ein Blatt, da komme ich aber später zu. Dann,
okay.
Genau, also, jetzt das, genau, das nochmal darstellen.
Jetzt haben wir eine Variante, auch wieder blau in blau sozusagen, blaue Hose mit hellblauen oder lila Streifen. Diesmal sind es wieder drei Streifen, also ein Streifen mehr, die aber wiederum einfarbig sind. Ne? Also drei hellblauere Streifen, die auf einer dunkelblauen Hose runterlaufen. Und im Unterschied zu den anderen Hosen hat man noch so ein bisschen andere Designelemente, ne? So zwei Sternchen und ein Buchstaben oder ein Text, der hier abgedeckt ist. Ja. Ne?
Also bei den anderen Hosen war tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da waren so Schwärzungen gewesen.
Ja, da waren wahrscheinlich auch irgendwelche Marken.
Genau, das tatsächlich komme ich da auch gleich auch drauf zurück, auf diese Schwärzung.
Aber die haben alle Hosen eigentlich.
Genau, alle Hosen haben noch zusätzliche Elemente drauf, die aber hier für Zwecke der Veröffentlichung geschwärzt worden sind. Ja. Tatsächlich spielt es aber durchaus auch ein bisschen eine Rolle mit, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Und hier sind die Streifen vielleicht noch ein bisschen breiter. Wir machen zumindest ein bisschen breiteren Eindruck als zum Beispiel jetzt die von der zweiten Hose.
Ja. Genau, also das hier, genau. Ja, genau. Also wir haben, ich fasse nochmal kurz zusammen, aber wir müssen tatsächlich bei den Vergleichen gleich nochmal so ein bisschen auch auf die einzelnen Muster, auch auf Details nochmal eingehen. Ja. Aber wir haben ein Hosenmodell, was in unterschiedlichen Farben, also drei verschiedene Farbkombinationen besteht, aber zwei Streifen hat, die an der Längsseite der Hosennaht entlang gehen. Wir haben ein Modell, was drei Streifen hat, wo die Streifen aber zweifarbig sind, also die
drei
äußeren
Streifen,
gleiche.
Zwei Farben.
Zwei Farben, genau. Und ein drittes, wo wir tatsächlich drei Streifen haben, die nebeneinander laufen.
Ja.
So, und deine Assoziation war nicht so ganz verkehrt. Also das sind hier Modelle, die versucht hat, unsere Antragstellerin in einem einstweiligen Verfügungsverfahren zu untersagen. Also es ist
das sind alles die Verletzungsmuster sozusagen.
Die Verletzungsmuster, genau. Ja, ja. Also es geht um ein einstweiliges Verfügungsverfahren, was jetzt vor kurzem erst, also genau genommen am 28. Mai 2024, vom Oberlandesgericht Düsseldorf in zweiter Instanz entschieden wurde.
Okay.
Ich lasse mal offen, wie die erste Instanz entschieden hat. Das kommt am Schluss. Aber es geht, die Antragstellerin hier ist, wie du vielleicht schon vermutet hast, die
Adidas.
Adidas, genau, genau. Die
Konzern im weitesten
genau, Sinne. Ja. Ist angegeben als der zweitgrößte Sportartikelhersteller der Welt. Genau, und es wird angegeben, dass die schon seit Jahren ihre Sportschuhe und Sporttextilien mit einer Drei-Streifen-Kennzeichnung versehen. Also drei Streifen sind es tatsächlich. Ja, und genau
die Asiletten richtig in den Hof zu Hause.
Genau. Und zwar genau sind es drei parallele Streifen, die in Längsrichtung entlang der Seitennähte verlaufen und regelmäßig die Farben der Streifen einen Kontrast zu dem Untermaterial bieten. Ne? Also die Zwischenräume haben dann eigentlich immer die Farbe des Untermaterials und die Farben der Streifen, die unterscheiden sich halt, also meistens doch auch mit einem relativ starken Kontrast zu dem zu der Farbe des Untermaterials. Gleichzeitig hat die, also das ist erstmal das, also was sie über Jahre benutzt hat, auch das wird gleich noch eine Rolle spielen, aber die Firma Adidas hat auch eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht und das ist jetzt das nächste Blatt, also das letzte Blatt, was du nochmal vornehmen könntest. Das zeigt nämlich, wie die Marke aussieht. Möchtest du das auch kurz erklären?
Da sieht man ebenfalls eine Hose in der Seitenansicht sozusagen und ebenfalls auch mit diesen, wie du gerade beschrieben hast, diesen drei Streifen drauf. Die Marke ist in schwarz-weiß, also man sieht drei schwarze Streifen und die Hose im Hintergrund ist gestrichelt dargestellt, was ja typischerweise dafür spricht, dass das sozusagen Beiwerk ist, was nicht sozusagen, genau. Also es soll jetzt nicht nur mit der Hose wahrscheinlich geschützt sein oder nicht darauf ankommen, wie die Hose aussieht.
Genau, die Hosenform soll frei sein sozusagen. Genau.
Und es soll primär auf diese drei Streifen ankommen, die sozusagen vom Bund oben bis zum unten bis zum Bund verlaufen. Drei parallel gleich breite Streifen.
Genau. Genauso sieht die Marke aus. Und die Firma Adidas ist vorgegangen gegen die Weltmarktführerin im Bereich der Sportbekleidung. Also man kann nachlesen, es handelt sich hier um die Firma Nike, die diese fünf Modelle im Markt angeboten hat. Und wie du dir vorstellen kannst, hat Adidas sich halt daran gestört. Also wollten sie diese Streifenkennzeichnung so für sich monopolisieren, dass sie der Meinung waren, dass Nike bei ihren Hosenmodellen eine Streifenkennzeichnung in der Form, wie wir sie ja haben, nicht verwenden darf. Aber wie gesagt, es sind drei verschiedene Formen. Die gehen wir alle gleich nacheinander durch.
Ja.
Aber gewehrt haben sie sich gegen alle diese Streifenkennzeichnung.
Okay, ja.
Und die Ansprüche wurden halt einerseits auf diese Marke gestützt, die du schon erklärt hast, wie die aussieht. Hilfsweise hat man sich auf eine Benutzungsmarke gestützt, also dass man gesagt hat, also wir nutzen die drei Streifenkennzeichnung als Marke seit Jahren und die hat Verkehrsgeltung im Markt. Also das hatten wir tatsächlich, glaube ich, im Lindhasen-Fall zum Beispiel gehabt, dass man eben zwar sich also einen Markenschutz aus eingetragener Marke hat, aber dass man, wenn man eine Marke nicht eingetragen hat, und da ging es dann letztlich um alle möglichen Formen der Nutzung, die man da halt eben mitgeltend machen wollte, kann man auch, wenn man eine Marke im Markt so durchgesetzt hat, dass sie eine gewisse Bekanntheit hat, sich auch auf eine Benutzungsmarke stützen. Das haben sie hilfsweise gemacht. Weiter hilfsweise sich gestützt auf darauf, dass ihre Streifenkennzeichnung notorisch bekannt sei im Markt. So, das ist noch
notorisch bekannte Marke.
Die notorisch bekannte Marke. Das hat aber tatsächlich im Hintergrund, dass man das überhaupt schützt, ist halt ein völkerrechtlicher Vertrag, in dem die beteiligten Länder auch verpflichtet sind, im Grunde Marken, die im Ausland so intensiv benutzt worden sind, dass sie im Inland schon notorisch bekannt sind, obwohl sie im Inland nie benutzt worden sind, dass man denen trotzdem auch einen gewissen Schutz gibt. Also Marke ist ja eigentlich so ein territoriales Schutzrecht und theoretisch kann die Marke, also mal angenommen, man hat in den USA ursprünglichen Markt, hat eine Marke angemeldet, dann kann trotzdem in Deutschland jemand anders schon die Marke haben und die können dann parallel existieren. Aber man will halt denjenigen schützen, der in USA, sage ich mal, so viel Erfolg hat, dass er im Inland schon bekannt ist, obwohl er die Marke dann nicht im Markt hat, dass er trotzdem für die einen Schutz hat, obwohl er keinen Markenschutz angemeldet hat. Aber der Anwendungsbereich ist eigentlich relativ eng, Anwendungsbereich ist eng, weil meistens hat man natürlich schon eine Verkehrsgeltung im Inland durch Benutzung. Ja. So. Und dann wurde es auch gestützt, noch äußerst hilfsweise heißt es da, auf unlauteren Wettbewerb, also Irreführung, unlautere Nachahmung. Aber das waren halt die Rechtsgrundlagen, auf die man sich gestützt hat. Ja. Aber primär wurde jetzt erstmal geprüft, wie ist es denn mit Ansprüchen aus dieser Marke? Da ist vielleicht magst du einmal mit deinen markenrechtlichen Kenntnissen überlegen, an welcher Stelle oder wie würdest du es einschätzen und an welcher Stelle würdest du vielleicht Schwierigkeiten sehen oder was könntest du dir vorstellen, was hier problematisch sein könnte?
Also grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass es jetzt primär um die inhaltliche Prüfung geht sozusagen, also um Verwechslungsgefahr
letztendlich. Ja.
Das heißt, man muss also letztendlich ja schauen, wie ähnlich sind sich die beiden Marken in dem Fall. Vor allem vor dem Hintergrund, wie viel Schutzumfang die ältere Marke jetzt hier in dem Fall, also die Marke von Adidas hat. Und ob das dann sozusagen noch hinreichend viel Identität im Extremfall oder Verwechslungsgefahr dann produziert.
Also tatsächlich ist noch eine vorgelagerte Frage, mit der sich das Gericht hier sehr intensiv befasst hat.
Okay.
Nämlich, die Frage, die sich das Gericht gestellt hat, ist, wenn ich jetzt drei Streifen auf einer Hose habe, die an der längsten Naht entlang läuft,
also
empfinde ich das überhaupt als Marke?
Also halt, die Markenfähigkeit grundsätzlich.
Ja, Markenfähigkeit, die war ja eingetragen, aber die Frage war eher bei der sogenannten markenmäßigen Benutzung.
Ach so, die markenmäßige Benutzung. Ja,
also
ja, okay,
die im Grunde voraussetzt, dass
eine Marke auch markenmäßig benutzt wird, also der Verkehr
als Marke erkannt wird, als Unterscheidungsmerkmal. Also wenn die Frage ist, deshalb habe ich dich auch am Anfang direkt nach deiner Assoziation bei den zwei Streifen gefragt. Also die Frage ist ja, wenn ich so eine zwei Streifen Hose sehe.
ist das für mich nur ein Designelement oder ist das von einem bestimmten Hersteller?
Genau, genau. Empfinde ich, glaube ich, dass das jetzt quasi, also das ist ja bei Bekleidung, also Bekleidung ist ja selten einfarbig oder ja, gut, selten ist verkehrt, aber es gibt viele Kleidung, die nicht einfarbig ist, die irgendwelche verzierenden Elemente hat. Und die Frage, die sich das Gericht jetzt in erster Linie gestellt hat, ist nämlich, dass als Herkunftszeichen war, wenn ich ein Zwei-Streifen-Kennzeichnung sehe, glaube ich, es ist eine Marke und das soll darauf hinweisen, dass es aus einem bestimmten Unternehmen kommt. Oder nehme ich das quasi als Zierelement, also als Verzierung der Hose wahr. Und bei der Frage, also letztlich ist es so, wenn es quasi in der konkreten Art der Benutzung, also der konkreten Aufmachung der Hose mehr oder weniger ausgeschlossen ist, dass in dieser Streifenkennzeichnung ein Herkunftshinweis wahrgenommen wird, dann also scheiden eigentlich auch die markenrechtlichen Ansprüche aus, weil gegen eine nicht markenmäßige Verwendung
machen dürfen.
Ja, genau, gegen eine nicht markenmäßige Verwendung darf ich mich, also kann ich mich aus der Marke nicht wehren, also selbst wenn es dann genauso aussieht wie die Marke. Da hat das OEG Düsseldorf erstmal gesagt, also nur wie stelle ich das jetzt fest, und hat gesagt, es kommt auf die, also grundsätzlich jetzt erstmal auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in diesem maßgeblichen Warensektor an. Und eben die Frage, in welcher Art und Weise werden Kennzeichnungsmittel, also Marken, typischerweise im Zusammenhang mit diesem Produkt verwendet. Und hat festgestellt, dass es im Bekleidungssektor durchaus sehr verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten gibt. Genau, und dass das häufig, also die Frage, ob etwas jetzt dekoratives Element ist oder tatsächlich eine als Marke empfunden wird, als Herkunftshinweis, hängt dann doch sehr stark von der Art und Platzierung des Zeichens auf diesem Bekleidungsstück ab. Da hat das OEG Düsseldorf weiter gesagt, wenn es jetzt Bilder, Motive, Symbole oder Wörter auf Vorder- und Rückseite von Bekleidungsstücken gibt, ist das nicht generell als Herkunftshinweis zu sehen. Also da platziert man typischerweise auch
ein Motiv eines T-Shirts sein,
genau, was auch immer. Ne? Platziert man Motive, Verzierungen, Gestaltungen. Also da ist ja im Grunde auch diese designerische Wirkung dann häufig relevant.
Wo es natürlich irgendwie klar ist, ist eher der Zettel hinten drin, ne?
Da. Genau, genau. Und das ist genau umgekehrt, hat das OEG Düsseldorf gesagt, ja, wenn es in einem eingenähten Etikett ist, auf einer Innenseite, dann geht man regelmäßig von einem Herkunftshinweis aus. So, also dass das halt schon sehr stark davon abhängt, wo ist das eigentlich platziert.
Also bei Vorder- und Rückseite gibt es dann auch wieder mal den Klassiker auf der Brust, ne? Das ist ja dann auch
tendenziell
eher wieder der Herkunftshinweis.
Ne? Genau. Wenn ich die drei Streifen, das haben wir ja tatsächlich auch, in einer nicht durchgezogenen Form auf der Brust, ist sicherlich eher als Herkunftshinweis zu verstehen, als vielleicht halt eben als entlang dieser Ziernaht. So. Ja. Oder das als Ziernaht zu empfinden sozusagen. Und die Beurteilung hängt dann letztlich immer vom Einzelfall ab. Ja. Und jetzt habe ich mal ein paar Argumente, also das OEG Düsseldorf hat sich sowohl mit Pro- als auch mit Kontra-Argumenten für oder gegen eine markenmäßige Verwendung auseinandergesetzt und hat erstmal festgestellt, dass Streifenmuster zu Dekorationszwecken durchaus seit langem aus der Ornamentik bekannt sei. Und dann, ich weiß nicht, sagt ihr, mir hat es nichts gesagt, der Begriff Lampassen etwas?
Das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, also die Richter waren der Meinung, dass man so Streifenverzierungen auch bei Uniformhosen aus der Tradition her kennen würde. Und ich habe dann mal bei Wikipedia nachgeguckt, dass Lampassen sind breite, meist farbige Zierstreifen auf oder neben beiden Außennähten von bestimmten Uniformen. Okay. Also das scheint halt schon länger bekannt zu sein als die Adidas-Streifen sozusagen. Ja.
Also beim Smoking hat man es, glaube ich, auch. Ne? Da hat man so einen Samtstreifen, nicht so auffällig.
Also nicht aber so auffällig, genau.
Aber da gibt es sowas halt, ne?
genau
an dieser Stelle.
Genau. Dann waren die Richter auch der Meinung, dass auch andere Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung Streifenmuster entlang der Außennaht durchaus auch als rein dekorative Elemente verwenden. Sie haben festgestellt, dass auch Jeanshosen oder auch Uniformhosen der bayerischen Polizei seitlich der Außennaht entlang gehende Streifenmuster aufweisen würden und hat so schon einmal festgestellt, dass also ein Streifenmuster in beliebiger Form jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal von der Firma Adidas wäre. So. Dann hat also im Allgemeinen das Oberlandesgericht Düsseldorf auch den Grundsatz verfolgt, dass weitere Zeichen, die auf der Hose auch aufgebracht sind, bei der Frage durchaus mit einzubeziehen sind, ob man etwas als Marke oder nicht Marke wahrnimmt. Also ging so ein bisschen in die Richtung, also in die Tendenz, wenn ich noch andere Marken auf die Hose aufbringe.
Dann ist das ja die Marke.
Dann ist gerade das nicht die das andere, Marke, ne? Und könnte halt zumindest, also ich meine, es gibt natürlich auch die Fälle der Mehrfachkennzeichnung, aber es könnte natürlich die
ein bisschen mehr in den
Hintergrund treten, wenn ich andere, also vor allen Dingen, wenn ich das auch, wenn ich diese Zierelemente oder diese Streifenelemente in diese Logos mit einbeziehe, dann liegt der Schwerpunkt doch regelmäßig eher auf dem Logo. Mhm. Und das ist hier auch bei der markenmäßigen Benutzung, kommen wir auch nachher nochmal zu, eine etwas andere Betrachtung jetzt als bei der Zeichenähnlichkeit oder bei der Verwechslungsgefahr, wo ich das dann nicht unbedingt mit einbeziehen darf. Aber das soll man durchaus hier mit einbeziehen können. Für eine markenmäßige Verwendung. Ja, also hört sich ja jetzt alles irgendwie erstmal ganz gut und klar an, aber trotzdem waren die Richter der Meinung, was dafür sprechen würde, wäre doch die Kennzeichnungspraxis der Antragstellerin, also der von Adidas hier, weil doch, also
man hatte es halt dann doch direkt im Kopf halt.
Ja, ne? Also spielte doch auch eine Rolle, dass ein relativ bekanntes Unternehmen im Markt halt eine Streifenkennzeichnung verwendet, die sie als Herkunftshinweis benutzen und wo der Verkehr es einfach auch gewöhnt ist, dass das ein Herkunftshinweis ist. Und hat dann im Grunde schon mal die Kennzeichnungspraxis der Antragstellerin hier dahingehend gedeutet, dass sie drei seitlich angebrachte, vertikal verlaufende, gleichbreite und jeweils gleich voneinander beabstandete, gleichfarbige und zur Grundfarbe des Kleidungsstücks kontrastierende Längsstreifen verwenden würde. Mhm. Also das Besondere ist halt, es ist der Farbkontrast zum Untergrund, die drei Streifen und dass im Grunde die Streifen ähnlich breit oder eigentlich genauso breit sind wie die Zwischenräume. Also es hat quasi so
relativ homogen.
Wenn man so will, sind es eigentlich sogar fünf Streifen, wenn man die Zwischenräume im Grunde als Streifen mit betrachtet. Ja. Und die sind tatsächlich alle homogen, gleich groß und letztlich zweifarbig gestaltet. Mhm. Genau, und diese Kennzeichnungspraxis würden die Verkehrskreise kennen, also die, an die das sich das Produkt richtet. Und da würde es auch reichen, dass ein Teil der Verkehrskreise das kennt. Und das müsste man hier durchaus mit in Betracht ziehen. Also man kann jetzt, also zusammengefasst kann man jetzt weder sagen, dass jedes beliebige Streifenelement
ist schon
eine markenmäßige Verwendung. Ja. Aber ich sag mal, je näher man dran ist, umso eher wird es eine markenmäßige Verwendung, weil man die Kennzeichnungspraxis von Adidas kennt, die das halt eben eindeutig und erkennbar als Herkunftshinweis benutzen.
Und so wie ich sehe, hat natürlich, wie es die Realität so will, jedes dieser Muster irgendeinen dieser Aspekte irgendwie nicht so richtig verwirklicht. Ne?
Ja. Und jetzt ist die Frage, genau, jetzt beschäftigen wir uns mit den einzelnen Hosen hier.
Ja.
Und fangen jetzt wieder an mit
Also wir sagen jetzt, markenmäßige Verwendung kommt in Betracht.
Aber wir haben es jetzt noch nicht für jede einzelne Hose entschieden.
Okay.
Also jetzt haben wir erstmal die Grundsätze aufgestellt. Okay. Also wir wissen, auf markenmäßige Verwendung kommt es an.
Ja, okay.
Und die Frage ist jetzt, ist bei den jeweiligen Hosen, so wie sie dargestellt sind, sind da die Streifen als Verzierungselement wahrgenommen oder doch als Herkunftshinweis wahrgenommen?
Okay.
Und da fangen wir jetzt mal mit der Zweistreifenhose an.
Mit der ersten. Ja.
Da spielte tatsächlich für die Richter eine Rolle, dass das, was wir nicht sehen, auf der Hose auch drauf war. Also da schien wohl dieser, so habe ich es mir jetzt erschlossen, weil es ja dann etwas anonymisiert war, dass wohl offenbar dieser Nike-Haken, dass der da drauf war und wohl auch relativ groß drauf war. Mhm. Und da haben die Richter festgestellt, dass der recht unübersehbar als Herstelleremblem drauf war, dass das halt eben, wie wir gerade auch festgestellt haben, durchaus eine Rolle spielt für die Frage, wie nimmt man dann die Streifen wahr? Und hat gleichzeitig festgestellt, dass die Streifenornamentik dann doch nicht in allen Aspekten gleich übernommen wurde. Genau, was auch eine Rolle spielte, ist, dass dieses Nike-Emblem auch in der Benutzungssituation noch deutlich sichtbar ist. Also man hat sich vorgestellt, wenn man ein T-Shirt drüber hat, ist das Zeichen so weit unten und prominent angebracht, dass man es auch erkennt.
Wobei dieses nicht vollständige Übernehmen ist dann eher die Verwechslungsgefahr, ne? Sozusagen, also bei, ob man es als, beziehungsweise in Anbetracht auf die Gewohnheiten des Verkehrs.
Ja, genau, also es ist tatsächlich,
weil
es
da nicht, fängt es an so überzugehen, genau, ne?
Also ich würde sagen, das ist ja auch so mal ein bisschen fließend, aber es geht ja tatsächlich immer noch um den markenmäßigen Gebrauch. Aber in der Tat kommen wir dann auch relativ schnell, so je näher man dran ist, dann wieder eher in den Ähnlichkeitsbereich.
Aber der Verkehr halt im Kopf, dieses bekannte Muster, ne? Und das spielt halt auch eine Rolle dabei, ob man das jetzt als Marke genau, ansieht genau. Oder nicht.
Also er war jetzt der Meinung, also kann ich jetzt hier auch schon vorwegnehmen. Also die Streifenkennzeichnung, da waren die Unterschiede doch deutlich darin, dass zwei Streifen verwendet worden sind. Und dass auch der Abstand genau zwischen den Streifen, also der Zwischenraum sehr dünn war.
Also das, was ich glaube, ich eben erwähnt hatte. Ne? Ja. Aber es sind zwei breite weiße nicht, Streifen mit einem sehr geringen Zwischenraum sozusagen.
Ja, anders als bei Adidas, wo halt im Grunde der Zwischenraum genauso breit ist wie die Streifen. Genau, der Adidas hat es wohl noch versucht, mit einem Verkehrsgutachten irgendwie zu belegen, dass man trotzdem da eine Herkunftshinweis und Assoziation. Aber das hat, also da waren die Ergebnisse der Verkehrsbefragung recht rudimentär dargestellt, aber ich habe es so ein bisschen entnommen, dass die Richter halt einerseits fanden, dass die Zuordnung zu Adidas, als man diese Hose vorgelegt hat, da nicht besonders hoch war. Also es gab wohl erst eine sehr offene Frage, wo 7% irgendwie Adidas genannt haben und dann eine schon etwas tendenziöse Frage nach Ansicht der Richter wurde, wo es dann auf einmal 17% wurden, aber was da nicht so besonders hoch ist und wo aber auch die Assoziation gegebenenfalls auch auf anderen Elementen beruhte. Und man hat wohl auch nur zwei Abbildungen gezeigt, die die Hose da sehr von der Seite zeigen und also diese Streifen so quasi in den Vordergrund gerückt haben.
Okay.
Und auch das war wohl eher beeinflussend, sodass die Richter sagten, also jetzt unabhängig davon, dass es eigentlich auch eine tatrichterliche Frage ist, die man jetzt nicht unbedingt über ein Verkehrsgutachten beweist, aber würde die auch nicht darin bestärken, das jetzt anders zu sehen an der Stelle. Genau, deshalb haben die Richter halt für diese Zwei-Streifen-Hose schon keine markenmäßige Benutzung gesehen. So. Damit war jetzt an der Stelle zu Ende. Ich gehe gleich nochmal auf die anderen Rechtsgrundlagen ein, ziehe aber erstmal die zweite Hose noch vor.
Ja. Weil die das Problem mit den zwei Streifen zumindest nicht hat.
Genau.
Die hat die drei Streifen. Und hat auch nicht ganz so, also fast homogen. Ich glaube, die Streifen sind noch ein bisschen breiter als die Zwischenräume.
Mhm.
Aber es kommt schon deutlich näher an die drei Adidas-Streifen dran als die erste Hose jedenfalls. Ne? Dabei hat die jetzt wiederum das Problem, dass sie natürlich nicht einfarbig sind.
Ja, genau.
Und auch ein Marke noch drauf, ne? Den Haken wahrscheinlich.
Der war wohl etwas kleiner da. Das können wir jetzt hier nicht sehen. Aber der war wohl ein bisschen weniger auffällig als bei der anderen Hose. Genau, wir haben hier drei Streifen. Das ist jetzt deckungsgleich, die auch parallel zueinander verlaufen und zur Untergrundfarbe deutlich kontrastieren. Aber also die Richter waren der Meinung, also ich würde das so ein bisschen zwar teilen, was du gesagt hast, aber sie waren durchaus der Meinung, dass die Abstände zwischen den Streifen doch auch etwas geringer waren und die drei Streifen deshalb isoliert nicht so stark zur Geltung kommen würden, aber insbesondere die Mehrfarbigkeit würde doch, ne, also wo der mittlere Streifen Design anders als der äußere Streifen, der so eingefasst ist, doch eher dazu führen, dass man das als einheitliches Zierband wahrnehmen würde. Es gab wohl auch irgendwie eine Assoziation, aber die konnte ich jetzt auch nicht nachvollziehen, zu irgendwelchen Clubfarben, die man da gesehen hat. Also dann eher wahrscheinlich so eine Art beschreibendes Element. Und dann war aber nochmal die Frage, also darauf hat sich Adidas berufen, dass sie gesagt haben, also der Verkehr sei durchaus gewöhnt, dass sie auch ihre drei Streifenkennzeichnungen in unterschiedlichen Variationen anbieten würden. Und dem sind die Richter auch insoweit gefolgt, dass sie gesagt haben, also es wäre durchaus so, dass sie nicht nur schwarz-weiß anbieten würden, sondern durchaus auch mal die Farben variieren würden und dass auch manchmal die Kontraste halt zur Grundfarbe vielleicht nicht so ganz deutlich wäre. Aber das ist jetzt wirklich, dass der Verkehr daran gewöhnt wäre, dass die ihre Streifenkennzeichnung mehrfarbig verwenden würden. Das konnten sie, haben sie halt nicht als soweit wirklich glaubhaft gemacht angesehen. Das hat wohl ein paar Beispiele vorgelegt, aber da sagten die Richter, das mag zwar sein, dass man es im Einzelfall mal gemacht hat, reicht aber noch nicht, dass der Verkehr das
ist immer noch
so gewöhnt ist. Ja,
sozusagen, ne?
Es würde jetzt nicht dazu führen, dass der Verkehr von Adidas schon so gewöhnt würde, dass sie auch zweifarbig verwenden, dass er darin dann wieder einen Markenhinweis sehen würde. Deshalb waren die Richter hier auch der Meinung, es würde hier schon einen ganz anderen visuellen Eindruck erwecken und würde dann doch nicht die drei Streifenkennzeichnungen von Adidas in Erinnerung rufen. Also für beide Fälle haben sie jetzt zumindest dann basierend auf der Verfügungsmarke halt eben keinen markenmäßigen Gebrauch gesehen, mussten sich aber dann mit den anderen Anspruchsgrundlagen nochmal beschäftigen. Da war ja die Frage, kann sich Adidas auch auf eine bekannte Marke berufen? Mhm. Da haben sie aber jetzt eher halt die Frage der bekannten Marke dann als die Frage, gibt es denn überhaupt eine verkehrsdurchgesetzte Marke, sich beschäftigt, wo ein markenmäßiger Gebrauch nicht erforderlich ist, also keine Voraussetzung ist. Mhm. Also da geht es letztlich darum, dass man ein bekanntes Element im Markt nicht halt, also auch nicht
für andere Zwecke missbrauchen kann.
Genau, ausnutzt. Mhm. Was aber dann nach Auffassung der Richter zumindest voraussetzt, dass man eine gedankliche Verknüpfung dann haben muss mit dem Original. Ja. Und die haben sie halt eben aufgrund dessen, dass sie sagten, ja, also die hat man ja nicht, weil man es ja als verzierendes Element wahrnimmt.
Marke wahrnimmt, sondern also aus dem gleichen Grund letztendlich, ja. Aber schlägt dann an einer anderen Stelle durch,
genau,
bei der Prüfung sozusagen.
Genau, ja. haben sie es auch aus dem Aspekt abgelehnt. Mhm. Und unlauteren Wettbewerb, da sind die Richter doch relativ stark auf diese Problematik der Wertungswidersprüche zwischen Markenrecht und unlauterem Wettbewerb eingegangen. Die haben gesagt, also die berufen sich eigentlich auf nichts anderes, als dass hier ein Kennzeichen in einer verwechslungsgefährdenden Art verwendet wird. Mhm. Dann kann man nicht, wenn man aus dem Markenrecht sagt, das geht nicht, dann über den unlauteren Wettbewerb dann
das wieder auffangen.
Also da muss irgendwas hinzutreten, was die Richter nicht gesehen haben, wo sie auch der Meinung waren, darauf hat Adidas sich auch nicht berufen. Und deshalb sind auch die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb abgelehnt worden. So. Mhm. Das heißt, die beiden Hosenmodelle haben die Richter vom Oberlandesgericht Düsseldorf nicht problematisch gesehen für die Firma Nike.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu den letzten, zur letzten Hosenmodell.
Genau. Das waren dieses hier oder das?
Das war genau dieses, was du jetzt, auf das du jetzt zeigst.
Achso, die ersten, das waren ja alles Variationen vom ersten, ne?
Genau.
Und das letzte, genau, nochmal zur Erinnerung, das dritte Hosenmodell war das, was zwar auch drei Streifen hat, die auch da, aber die Zwischenräume auch wieder sehr eng sind, also eher so sehr, sehr drei breite Streifen mit sehr geringem Zwischenraum sozusagen. Mhm. Und das hat jetzt hier noch die Variation, die wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht hatten, dass die Absetzung vom Hintergrund nicht so stark ist, ne? Weil wir ja hellblau auf dunkelblau oder hellblau auf lila haben, dass das auch so ein bisschen anderen Eindruck vermittelt, ne?
Ja.
Als wäre es möglicherweise auch eher eine Art Zierde in der Farbe der Hose. Mhm. Da könnte es vielleicht aus ähnlichen Gründen dann wieder bei der markenmäßigen Benutzung eng werden.
Ja. Aber also hier war es tatsächlich so, dass die Richter hier erstmal wegen der größeren Gemeinsamkeiten die Hürde der markenmäßigen Benutzung genommen haben.
Drei Streifen, alle gleiche Farbe.
Genau. Also schon gesagt haben, das ist jetzt so nah dran an der Adidas-Kennzeichnung, dass sie da durchaus der Meinung waren, aus meiner Sicht aber ohne das jetzt so sehr im Detail dann an der markenmäßigen Verwendung zu begründen. Also die waren relativ schnell in der Prüfung der Verwechslungsgefahr.
Okay.
Aber es war dann irgendwie deutlich, also hier haben sie die Hürde genommen und haben wegen der doch sehr starken Nähe zu der Kennzeichnungsgewohnheit von Adidas, der Markt bekannt ist, doch gemeint, also hier sieht man dann quasi eine Marke auch da drin und hat sich dann halt mit der Frage dann tatsächlich der Verwechslungsgefahr beschäftigt, wo es dann ja, wie du ja eingangs schon sagtest, auf verschiedene Kriterien ankommt, die auch in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Das ist dann einerseits die Kennzeichnungskraft der Marke, da gehe ich gleich drauf ein.
Von Adidas.
Von Adidas, die Ähnlichkeit der Zeichen und die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zueinander. Und da hat das Gericht erstmal gesagt, der Verfügungsmarke kommt von Hause aus jetzt erstmal eine eher geringe Kennzeichnungskraft zu, weil es halt, ne, also man hier für eine Marke vorbekannte Elemente verwendet hat, würde aber meinen, aufgrund Positionierung und konkreter Ausgestaltung der Streifen, würde man wenigstens, sage ich mal, diese Hürde der Eintragungsfähigkeit jetzt von Hause aus erstmal nehmen.
Ja.
Also ist ja das Problem, also wenn ich jetzt halt, also wahrscheinlich wäre es so, wenn ich beim Amt jetzt eine Zweistreifenhose versuche als Marke anzumelden, das Amt dann auch sagt, naja, das ist kein Herkunftshinweis, also man muss halt, es muss vom Verkehr als Marke oder als unterscheidbares Mittel für die Herkunft der Ware wahrgenommen werden können und sonst kriege ich es vom Amt zurückgewiesen. Also hier hat das Amt es eingetragen und dann haben die Richter auch gesagt, wohl auch zu Recht, hat aber weiter angenommen, dass aufgrund der Benutzung, und das ist halt eben immer möglich, dass man halt sagt, okay, die Marke ist zwar, hat zwar eine schwache Kennzeichnungskraft von zu Hause, aber wenn sie sehr intensiv benutzt wird, dann hat sie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, was bedeutet, dass der Schutzbereich sich vergrößert. Also das, was man, also den Abstand, den man halten muss, damit größer wird. Und da war das Gericht der Meinung, also diese von dieser gesteigerten Kennzeichnungskraft durch Benutzung können wir ausgehen und das wäre sogar gerichtsbekannt. Also das müsste die Antragstellerin hier nicht mal nachweisen, sondern das wissen die Richter selber, dass, also weil auch nach deren Wahrnehmung seit Jahrzehnten deutsche und ausländische Spitzensportler solche Bekleidung tragen würden, weil sie regelmäßig Gegenstand von Print- und Online-Bericht, Sportberichterstattung und Fernsehübertragungen deutscher und internationaler Veranstaltungen sei und auch im Straßenbild halt sehr prominent sei. Und es gäbe daher eine offenkundige, umfangreiche und jahrzehntelange Verwendung für Sportartikel. Demgegenüber kann die Kennzeichnungskraft jetzt wieder geschwächt sein, wenn der Verkehr es wiederum gewöhnt ist, dass sich doch sehr viele, also in der gleichen oder eng benachbarten Branche doch viele andere ähnliche Kennzeichen im Markt befinden und der Verkehr dann wiederum auch weiß, dass das andere Hersteller sind, dass quasi dadurch eine Gewöhnung und dadurch Schwächung eintritt. Aber da waren die Richter der Meinung, dass das hat zwar die Antragsgegnerin hier behauptet, aber nicht ausreichend glaubhaft gemacht, dass das so wäre. Und genau, ist jetzt erstmal von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen. Und jetzt spielen natürlich diese ganzen Unterschiede, die wir hier festgestellt haben, eine Frage bei der Zeichenähnlichkeit. Hier aber nicht, das ist jetzt vielleicht ganz interessant, nicht die Frage der weiteren Kennzeichen, die da drauf sind. Also da haben wir also das ist vielleicht ganz wichtig, im Markenrecht hat man einen letztlich rechtlichen Begriff der Verwechslungsgefahr und keinen tatsächlichen. Also man muss jetzt nicht ermitteln.
Wie sieht der Verkehr das eventuell? Ne?
Wie sieht der Verkehr das? Also nimmt der jetzt quasi eine, nur weil der, also ne, da ist ja quasi ein klarer anderer Herstellername drauf, den der Verkehr kennt. Also ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, also können wir uns nicht darauf berufen. So kann man das markenrechtlich nicht sehen, sondern man nimmt alles, was halt als eigenes Kennzeichen wahrgenommen wird, in den Zeichenvergleich mit ein und zusätzliche Kennzeichen nimmt man eben nicht in den Zeichenvergleich mit rein. Also dass dieser Also diese zusätzlichen Elemente, die jetzt auf die Firma Nike hinweisen, da jetzt beim Zeichenvergleich keine Rolle spielen, sondern allein die Frage, wie sehr ähneln sich die Streifen. Genau, da haben die Richter aber erstmal also sich an dieser Verfügungsmarke orientiert, hat gesagt, die ist schwarz-weiß. Das sind, ich wiederhole nochmal, drei schwarze, gleichbreite, parallel zueinander verlaufende Streifen, vertikal entlang der Außennaht einer weißen Sporthose und unabhängig von dem konkreten Schnitt der Hose. Und zwischen den Streifen besteht jeweils ein streifenbreiter Abstand in der Grundfarbe der Sporthose. Und hat da, das ist jetzt im Grunde ein etwas neuer Grundsatz, erstmal gesagt, okay, also die Marke ist schwarz-weiß und das heißt nicht, dass eine bunte Nutzung dann identisch einer Schwarz-Weiß-Nutzung ist. Also es ist schon allein die farblich andere Gestaltung ist eine nicht identische Nutzung. Also früher war das, hat man es eher so gesehen, wenn ich Schwarz-Weiß eingetragen habe.
Damit hab, eigentlich alles abgedeckt.
Sind damit sozusagen, auch alle Farben abgedeckt. Da gibt es aber eine neue Rechtsprechung, die sagt, nein, da muss ich erstmal von der Eintragung in einer schwarz-weißen Form ausgehen. Und darin unterscheidet sich jetzt natürlich erstmal die Hose, die angegriffene Hose, die drei hellblaue parallel zueinander verlaufende Streifen hat, vertikal, aber auch entlang der Außennaht und das bei einer lilafarbenen Sporthose. Die Richter haben festgestellt, dass die Streifen auch hier einen etwas schmaleren oder beziehungsweise Zwischenräume etwas schmaler sind als die Streifen. Also ist hier auch relativ deutlich, ja. Und genau die Gegenseite hat sogar eingewendet, also Nike hat eingewendet, dass die blauen Streifen nicht alle gleich breit seien, was in der Tat, also mittlere Streifen ist auch so ein bisschen breiter.
Sieht so aus, ne?
Ja, wobei die Richter meinen, dass das schon aus kürzerer Distanz schon nicht mehr so wirklich feststellbar wäre. Würdest du das?
Ja, also ich finde auch in der vergrößerten Aufnahme unten rechts sieht so aus, als wäre der mittlere breiter. Wenn man diese Foto der ganzen Hose anguckt, wird es schon fast schwierig, ne? Weil es auch beim Stoff natürlich immer so ein bisschen hin und her läuft manchmal. Da fängt es an, dass man es nicht mehr ganz erkennen kann, würde ich auch so sehen.
Dann war es wohl so, dass die zur Fußöffnung hin die Streifen irgendwie breiter wurden. Und die Nike hat sich da drauf berufen, das hätte so eine visuelle Trapezform. Und das haben die Richter aber dann, also haben sie schon in Zweifel gestellt, ob das überhaupt so ist, aber zumindest, dass es nicht so wirklich deutlich erkennbar wäre. Dann wurde, anders als in der Marke, wohl im Bund die Streifenzeichnung also ausgesetzt. Also die ging nicht bis in den Bund rein.
Die Ach so, Streifen. Ja, stimmt.
Mhm. Ja, also ist dir sofort aufgefallen. Ja. Und aber da sagten die Richter schon, das ist schon in der Benutzungssituation wieder nicht mehr erkennbar, wo das T-Shirt typischerweise über dem Bund hängt. Und ja, wie ich eben gerade schon gesagt habe, weitere Zeichen sind nicht mit einem zu beziehen, sondern sind als selbstständige Mehrfachkennzeichnung zu verstehen, also begründen kein Unterschiedsmerkmal.
Also, bin ich jetzt mal gespannt.
Ja, also haben wir eine Übereinstimmung in der Anzahl der Streifen, in der Zweifarbigkeit der Muster. Wir haben einen erkennbaren Kontrast zwischen den gleichfarbigen Streifen und der hiervon abweichenden Grundfarbe der Hose, also die Streifen klar und deutlich hervortreten lassen. Die farbliche Abweichung, waren die Richter der Meinung, ist dann doch eher von untergeordneter Bedeutung, haben sie aber, wie gesagt, als Unterschied wahrgenommen, aber haben auch gesagt, das ist auch recht typisch, dass halt also eine unterschiedliche Farbgestaltung für den Verwechslungsschutz jetzt keine groß negative Bedeutung hat. Genau, und war dann der Meinung aufgrund doch der weitgehenden Übereinstimmung, dass man doch auch von einer Zeichenähnlichkeit jetzt erstmal ausgehen kann. Also gesteigerte Kennzeichnungskraft, Zeichenähnlichkeit. Bei den Waren, achso, das hatte ich eingangs nicht gesagt, also die ist für Hosen, ist auch für Hosen eingetragen, tatsächlich überraschenderweise. Also, ja, also dass die Waren identisch sind. Und
ich hatte höchstens bei der noch gesagt, dass man bei diesem Kontrast sozusagen es anders sehen kann, ob sie wirklich so stark abgesetzt ist, ne? Bei Mellblau auf Lila. Also hier schon eher, bei dem Foto schon wieder weniger. Ja. Ne?
Aber es also wäre in der Tat ein Unterschied, was den man halt eben erstmal benennen kann und der halt eben auch ein Unterschied ist. Aber so die Ähnlichkeiten waren doch groß, dass es ausreichte. Und bei der Verwechslungsgefahr als solcher, wo man dann im Grunde die Wechselwirkung dieser ganzen Elemente gegeneinander haben gesagt, wenn wir hier eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und auch Warenidentität haben, dann müsste man schon einen deutlicheren Abstand von der eingetragenen Marke erwarten. So, das heißt, die Richter haben diese Hose als problematisch angesehen. Und jetzt komme ich zur erstinstanzlichen Entscheidung, weil jetzt kommt noch eine prozessuale Besonderheit.
Das war jetzt gerade OLG, ne?
Das war OLG, genau. Ja. Jetzt kommt, weil es hat nämlich noch eine prozessuale Fragestellung eine Rolle gespielt. Ich hoffe, ich überfordere jetzt keinen, aber ich versuche es mal einfach darzustellen. Und zwar, das Landgericht Düsseldorf hat, also da ist ja erst der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt worden. Ja. Und die haben es auch erlassen für alle Muster. Und jetzt ist es so, bei einstweiligen Verfügungen, also haben Beschluss erlassen, also es gab es auch keine mündliche Verhandlung, obwohl das jetzt auch für die Frage keine Rolle spielt, also es gab keine mündliche Verhandlung, ist sofort erlassen worden.
Aber auch
und nicht bei, genau, bei einstweiligen Verfügungsverfahren ist es so, dass diese, da wird dem Antragsteller der Beschluss zugestellt, den das Gericht erlassen hat, und der Antragsteller, der muss dann selber für die Vollziehung des Beschlusses sorgen. Also der muss die dem Gegner zustellen im sogenannten Parteibetrieb. Darum kümmert sich das Gericht nicht. Und das darf man dann auch nicht versäumen, zumal man eine Vollziehungsfrist von nur einem Monat hat. Also man muss das dann innerhalb eines Monats zustellen. Die Idee ist auch so ein bisschen, dass man auch entscheiden kann, dass man sie nicht zustellt, weil man hat auch immer ein bisschen Risiko. Also wenn jetzt hier in dem Fall, hätten sie, es sind alle fünf untersagt, und wenn dann später sich herausstellt, dass das aber nicht korrekt war, dann muss man auch Schadensersatz leisten dafür, dass die Einzelverfügung zugestellt wurde. So, jetzt war es so, dass die Antragsgegnerin, also die Gesellschaft der Antragsgegnerin, die hier beklagt war, in den Niederlanden saß.
Okay.
Und die hatte aber eine Zweigniederlassung in Deutschland. Und der Antragsteller, der hat sich entschieden, die einmal in Deutschland an der Zweigniederlassung zuzustellen. Das, was dann, also die Beschlussverfügung ist am 5. September 2022 ergangen und am 8. September 2022 in der Zweigniederlassung in Deutschland zugestellt worden. Hat sie dann aber auch über eine gerichtliche Auslandszustellung, also dann beim Gericht beauftragt, ins Ausland zuzustellen. Das ist auch ein normaler Parteibetrieb, das auch in den Niederlanden zuzustellen. Und da ist die Zustellung am 7. November 2022 erfolgt.
Ja.
Also erst gut zwei Monate nach Erlass. Ja, ist halt die Frage, ob es zu spät ist.
Da komme ich gleich
noch zu. Genau, jetzt war aber erstmal die Frage, also ne, die Frage, ob das jetzt zu spät wäre, hätte ja dahingestellt sein lassen können, wenn die Zustellung in der zweiten Niederlassung in Deutschland zulässig gewesen wäre.
Ja.
Da war es so, dass das eigentlich nach deutscher Zivilprozessordnung, die ja für deutsche Verfahren die Zustellung regelt, wäre das völlig okay gewesen an einer zweiten. Das ist anerkannt. Aber Richter haben gesagt, ja, hier muss aber eigentlich nach der europäischen Zustellungsverordnung zugestellt werden.
Okay.
Und da, war wohl noch nicht so richtig entschieden, aber das Gericht gesagt, na, die sieht das eigentlich jetzt so nicht vor. Also dann würde man die umgehen, wenn man jetzt einfach an der zweiten Niederlassung im Inland zustellen würde, sondern die würde vorsehen, dass man die dann auch im Ausland zustellen müsste. Es sei denn, es wird an einen Bevollmächtigten im Inland zugestellt. Und dann war bei dir die Frage, was ist denn jetzt ein Bevollmächtigter im Inland? Ist das halt derjenige, der die Zweigniederlassung da betreut, oder muss das dann der Geschäftsführer sein? Und da hat das Gericht halt eher einen recht engen Begriff gesehen. Also sodass also zumindest höchst fraglich war. Also jetzt auf einmal wurde dann die Frage der Auslandszustellung wieder einfacher als die Frage der Inlandszustellung, weil da hätte man sich mit einigen offenen Rechtsfragen befassen müssen. Aber das Gericht hatte doch erhebliche Zweifel, ob man hier in der zweiten Niederlassung zustellen konnte. Bei der Zustellung in den Niederlanden war aber natürlich das Problem erstmal, dass er recht spät zugestellt war, wobei das auch erstmal unproblematisch ist, wenn man halt beim Gericht es beantragt und dann auf diese zeitliche Verzögerung der Zustellung keinen Einfluss hat. Also da reicht es grundsätzlich erstmal, dass man den Auftrag bei Gericht stellt und alles, was man selber beibringen muss, schnell macht. Und wenn es dann länger dauert, hat man es nicht zu verschulden. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Die Niederlande ermöglicht wohl, dass sich der Antragsteller direkt an die Gerichtsvollzieher in Niederlanden wendet. Also, das heißt, man hätte gar nicht über das Gericht gehen müssen. Da hat sich dann wieder die Frage gestellt, und da gibt es wohl unterschiedliche Auffassungen zwischen Oberlandesgerichten, ob man das hätte machen müssen, um es zu beschleunigen. Genau, und der Beschleunigungsaspekt hat noch einen anderen Grund. Also was bei einstweiligen Verfügungsverfahren ist es immer wichtig, dass man schnell agiert. Das heißt, man darf, also für so markenrechtliche Verfahren ist erstmal klar, also wenn man halt nach Kenntnisnahme der Verletzung schnell agiert, hat man typischerweise einen Grund für eine einstweilige Verfügung. Der entfällt aber, wenn man selber halt die Zustellung einer einstweiligen Verfügung oder Beantragung verzögert. Da war dann die Frage, hätte man jetzt nicht dann doch den schnelleren Weg wählen müssen? Weil man
aus Gründen der Dringlichkeit.
Aus Gründen der Dringlichkeit, genau.
Okay.
Aber da waren die Richter der Meinung, also anders wohl als andere Gerichte, dass der Anwalt ja auch immer, er müsste ja eigentlich auch immer den sichersten Weg wählen, und das wäre der weitaus sicherere Weg gewesen aus deren Sicht. Und deshalb haben sie hier, obwohl die Antragsgegnerin da diesen Kniff versucht hat zu wählen, das Ganze zum Fallen zu bringen, dann doch die Meinung gehabt, die Einzelverfügung sei halt rechtzeitig zugestellt worden, weil wenn es nicht der Fall gewesen wäre oder nicht ordnungsgemäß zugestellt worden wäre, dann wäre es auf alle Fragen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, gar nicht angekommen. Dann hätte man die Einzelverfügung allein deshalb aufgehoben.
Ah, okay. So. Das ist nicht
passiert. Ob das jetzt endgültig ist, werden wir sehen. Ich vermute mal, es wird wahrscheinlich auch noch in Hauptsacheverfahren gehen.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Das war sehr spannend. Also da müssen wir mal schauen. Also ich hoffe, es gibt ein Update, falls es noch weitergeht.
Wenn es noch weitergeht, sehr gerne.
Ja. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob wir uns in die Sommerpause verabschieden oder...
Ich würde sagen, spätestens nach den Sommerferien hören wir uns wieder.
Ja.
Aber vielleicht auch noch früher, je nachdem, ob wir die Zeit am Strand finden.
Genau. Ja. Aber dafür erstmal vielen Dank, und wir sehen uns hören uns früher oder später wieder.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter kohaus-florak.de/blog.